Radio Rumänien International. Sie hören unsere erste deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Und im Funkjournal begrüßt Sie zunächst Sorin Georgescu mit den Kurzmeldungen. NATO-Gipfel. In Ankara beginnt heute ein zweitägiger NATO-Gipfel. Im Mittelpunkt stehen höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Mitgliedstaaten sowie die weitere Unterstützung der Ukraine. NATO-Generalsekretär Mark Rutte erwartet neue Rüstungsaufträge in Milliardenhöhe und betont, Europa werde seine Zusagen zur Stärkung der Abschreckung gegenüber Russland einhalten. Rumänien wird von Präsident Nicuș Ciordan vertreten. Er will die Bedeutung der Schwarzmeerregion und der Ostflanke der NATO hervorheben, sowie eine weitere Stärkung der Luft- und Seeverteidigung fordern. Rumänien, Kanada. Rumänien und Kanada wollen ihre bilateralen Beziehungen weiter ausbauen. Das erklärten die rumänische Außenministerin Oana Țoiu und ihre kanadische Amtskollegin Anita Anand nach einem Treffen in Bukarest. Das Handelsvolumen liegt inzwischen bei rund 1 Milliarde Euro. Gesprächsthema waren auch die geplante Modernisierung und der Ausbau des Kernkraftwerks Cernavodă mit kanadischer CANDU-Technologie. Parlament. Das rumänische Parlament soll noch in diesem Monat zu einer Sondersitzung zusammentreten, um Gesetze zur Nutzung von Mitteln aus dem EU-Wiederaufbaufonds zu verabschieden. Das fordert der Präsident der Abgeordnetenkammer, Sorin Grindanu. Ministerpräsident Ilie Bolojan kündigte indessen an, dass die Regierung zunächst 6 zentrale Gesetzesvorhaben beschließen werde. Von deren Umsetzung hängen EU-Zahlungen in Milliardenhöhe ab. Nationalbank. Die rumänische Nationalbank warnt vor anhaltenden wirtschaftlichen Risiken. In ihrem jüngsten Stabilitätsbericht nennt sie vor allem das hohe Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit sowie geopolitische Spannungen. Zudem verweist sie auf steigende Kreditausfälle, Cyberrisiken und strukturelle Schwächen der Wirtschaft. Die Nationalbank fordert eine glaubwürdige Haushaltspolitik und eine schnellere Nutzung der EU-Fördermittel. Republik Moldau. Die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu, hat Vizepremier Eugeniu Osmochescu zum geschäftsführenden Ministerpräsidenten ernannt. Er übernimmt das Amt bis zur Bildung einer neuen Regierung nach dem Rücktritt von Regierungschef Alexandru Munteanu. Abitur. Die Bestehensquote bei der ersten Runde des rumänischen Abiturs liegt in diesem Jahr bei 74,8%. Das teilte das Bildungsministerium mit. Rund 94.000 der mehr als 126.000 Teilnehmer bestanden die Prüfungen. In den kommenden 2 Tagen können die Ergebnisse eingesehen und Einsprüche eingelegt werden. Waldbrände. Schwere Waldbrände beschäftigen weiterhin Einsatzkräfte in Frankreich, Spanien und Portugal. Im Südwesten Frankreichs mussten rund 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch in Spanien und Portugal zerstörten die Feuer tausende Hektar Wald. In Frankreich unterstützen rumänische Feuerwehrleute ihre französischen Kollegen bei den Löscharbeiten. Und abschließend das Wetter. Der rumänische Wetterdienst warnt bis Mittwoch mit einer gelben Warnstufe vor Gewittern, Starkregen und stürmischem Wind in weiten Teilen des Landes. Erwartet werden Windböen von bis zu 70, örtlich auch über 80 Stundenkilometern, kräftige Schauer und stellenweise Hagel. Die Höchsttemperaturen liegen am heutigen Dienstag zwischen 24 und 33 Grad. In Bukarest wurden gegen Mittag 27 Grad Celsius gemessen. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Unser Funkjournal geht nun weiter mit einem Beitrag von Corinna Christer. Kanadas Außenministerin Anita Anand hat bei Gesprächen auf höchster Ebene in Bukarest den gemeinsamen Willen bekräftigt, die bilateralen Beziehungen weiter auszubauen. Rumänien und Kanada verbindet eine starke Partnerschaft, die sich auf gemeinsame Werte und den festen Willen stützt, diese zu verteidigen. Wir sind entschlossen, unsere Zusammenarbeit in Schlüsselbereichen wie Sicherheit und Verteidigung, Kernenergie, Wirtschaft und Industrie weiter auszubauen, schrieb Rumäniens Staatspräsident Nicu Dan nach seinem Treffen mit Anand auf der Plattform X. Er dankte Kanada außerdem für das Engagement dieses Landes an der NATO-Ostflanke sowie für die Beteiligung an der Minenräummission im Schwarzen Meer. Zuvor hatte die kanadische Außenministerin mit ihrer Amtskollegin Juana Soyo gesprochen. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Themen des laufenden NATO-Gipfels in Ankara sowie der Beitrag beider Länder zur Stärkung der globalen Sicherheit. Rumänien und Kanada pflegen enge Beziehungen, die sich in den vergangenen Jahren stetig vertieft haben, sagte Soyo. Beide Länder seien NATO-Verbündete und zugleich Mitglieder der Frankophonie. Sie erinnerte zudem an die große rumänische Gemeinschaft in Kanada, die auch für den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen eine wichtige Rolle spielen könne. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern liegt inzwischen bei rund 1 Milliarde Euro und soll weiter wachsen, mit Schwerpunkt auf bestimmten Branchen.
În plan bilateral, prioritățile sunt clare, apărare și securitate, energie nucleară și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planul
unserer bilateralen Zusammenarbeit stehen Verteidigung und Sicherheit sowie die Kernenergie und ein großer Teil der Gespräche drehte sich die Modernisierung und den Ausbau des Kernkraftwerks Cernavoda, sagte die rumänische Außenministerin. Sie erinnerte daran, dass sich in diesem Jahr die offizielle Inbetriebnahme des ersten Reaktorblocks beim Kernkraftwerk Cernavoda, der mit kanadischer CANDU-Technologie arbeitet, zum 30. Mal jährt. Der Anteil der Kernenergie am rumänischen Energiemix liegt derzeit bei rund 20% und soll auf 30-40% steigen, wettbewerbsfähige Energiepreise für die Industrie zu sichern. Auch die kanadische Chefdiplomatin hob die jahrzehntelange Zusammenarbeit im Nuklearbereich hervor. Unsere fast 50-jährige Partnerschaft im Bereich der Kernenergie zeigt eindrucksvoll, was Rumänien und Kanada gemeinsam erreichen können, und sie bildet zugleich die Grundlage für eine noch engere Zusammenarbeit in strategischen Industrien, sagte Anand. Die CANDU-Reaktoren in Cernavoda sind ein hervorragendes Beispiel dafür, und heute haben wir darüber gesprochen, wie wir diese fast 50-jährige Partnerschaft im Nuklearbereich weiter ausbauen können, fügte sich hinzu. Kanada und Rumänien seien verlässliche Verbündete und Freunde, betonte sie weiter. Die Gespräche hätten sich auch auf den Ausbau der Zusammenarbeit in weiteren strategischen Bereichen wie Innovation und Hochtechnologie konzentriert. Zudem kündigte Anand den Abschluss der Verhandlungen über ein Abkommen zum Schutz vertraulicher Informationen an. Es soll in Kürze unterzeichnet werden und den Austausch sensibler Informationen sowie die Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und der Rüstungsindustrie beider Länder fördern.
Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Die türkischen Armbänder des Nationalen Geschichtsmuseums von Rumänien, kurz NIRC,
zählen zu den spektakulärsten Objekten des gesamten rumänischen Kulturerbes. Massive Spiralen, geschmiedet aus einem einzigen Goldbarren, verziert mit Palmetten und stilisierten Tierköpfen. Eine originelle Schöpfung der Daker, inspiriert von antiken Vorbildern. Mehr zu diesem Thema in einem Beitrag verfasst von John Puikan. Am Mikrofon begrüße Sie Adina Ola. Alle diese Artefakte stammen von einem und demselben Ort, Tarni de Cetusa Regia, im Orestiergebirge. Genauer gesagt, aus der Nähe des Heiligen Bezirks auf dem Gradischta Hügel, dem Herzen des Dakischen Reiches unter König Decebal. Über diese Anwender spricht Christina Tataru, Leiterin der Abteilung Numismatik und historischer Schatz im Geschichtsmuseum Rumäniens.
Statul român până în prezent a reușit să recupereze numai 14 astfel de brățări.
Im rumänischen Staat ist es bis heute gelungen, erst 14 solcher Armbänder zurückzugewinnen. Die ersten 13 wurden zwischen 2007 und 2013 zurückgebracht. Und ein echter Erfolg war die Rückführung des 14. Armbands im Jahr 2025. Die wohl spektakulärsten, ich würde ganz subjektiv sagen, einige der wichtigsten Objekte, die wir heute in der Ausstellung Historischer Schatz zeigen, sind eben diese königlichen Goldarmbänder der Daker. Sie sind nach wie vor eine Überraschung, sowohl für die Fachwelt als auch für das rumänische Publikum. Denn bis Anfang der 2000er Jahre wusste man absolut nichts von ihrer Existenz. Und das trotz aller archäologischen Ausgrabungen, die während der kommunistischen Zeit in den dakischen Siedlungen durchgeführt wurden. Eine Epoche, die ja ein besonderes Interesse an der Kultur und Zivilisation der Daker hatte. Zwar kannte man bereits seit dem 19. Jahrhundert dakische Armbänder, Falten und Spiralen aus Silber, die in Transsilvanien, Oltenien und Montenien gefunden worden waren. Aber die Überraschung über die Entdeckung dieser Goldstücke war so unglaublich groß, dass viele anfangs glaubten, sie seien gar nicht echt. Über den Mythos des sogenannten dakischen Goldes sagte uns Christiana Tataru folgendes.
Es ist important să legăm povestea acestor brățări dacice.
Es ist wichtig, die Geschichte dieser Armbänder mit dem Mythos des dakischen Goldes zu verknüpfen. Die römische Armee unter Trajan soll aus dem dakischen Gebiet angeblich 1350 Tonnen Gold und 3310 Tonnen Silber erbeutet haben. Diese Angaben wurden im Laufe der Zeit zusammengetragen. Spätere Berechnungen fielen dann deutlich geringer aus, nämlich 132 Tonnen Gold und 331 Tonnen Silber. Aber ungeachtet dieser Zahlen hat die Vorstellung vom dakischen Gold schon immer die Fantasie beflügelt und es wurde viel darüber spekuliert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den archäologischen Ausgrabungen der letzten zwei Jahrhunderte nur sehr wenige Goldobjekte geborgen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens 24 solcher Armbänder gefunden wurden, verteilt auf angeblich 5 Hortfunde. Die Artefakte wurden von Raubgräbern mit Metalldetektoren aufgespürt. Zu dieser Entdeckung liefert Christiana Tataru weitere Details. Ich habe das Gefühl und glaube fest daran, dass die Geschichte der königlichen Goldarmbänder viel bekannter werden sollte, denn sie ist äußerst turbulent. Sie wurden zwischen 1999 und 2001 bei illegalen Sondengängen entdeckt. Und ich finde es sehr spannend hervorzuheben, was wir aus den Anklageschriften der Justizbehörden und den Aussagen der Diebe wissen, die diese Stücke gefunden und illegal außer Landes geschafft haben. Nämlich, dass mehr als 24 solcher Armbänder in mindestens 5 Depots entdeckt wurden, die ganz in der Nähe des Heiligen Bezirks der Festung Samisette Tusa Regia versteckt waren. Das lässt uns verfolgen, dass es sich bei diesen Armbändern eher um rituelle Opfergaben handelt, als um Schätze, die man versteckt hat, um sie später wiederzuholen. Diese Armbänder weisen keinerlei Tragespuren auf. Höchstwahrscheinlich wurden sie hergestellt und sofort rituell niedergelegt. Erstaunlich ist auch die Tatsache, diese massiven und sehr schweren Goldarmbänder ausschließlich in der Umgebung von Samisedet und Arabia gefunden wurden. Es ist also gut möglich, dass sie nur für die königliche Familie bestimmt waren oder für Priester, die religiöse Zeremonien durchführten. Die Armbänder sind in der Tat beeindruckende Objekte. Ihr Gewicht schwankt zwischen 600 Gramm und fast 3 Kilogramm. Über ihren künstlerischen Wert und ihre Herstellungsweise spricht noch einmal Cristiana Tătaru vom Nationalen Geschichtsmuseum Rumäniens.
Nu trebuie să ignorăm decorul pe care îl prezintă aceste brățări.
Wir dürfen auf keinen Fall das Dekor dieser Armbänder übersehen. Auf den ersten Blick scheinen es einfache, mehrfache Spiralen zu sein. Aber die Endstücke sind mit Drachenköpfen verziert. Man könnte sie in zwei Kategorien einteilen. Die einen Drachen haben einen mit Schuppen verzierten Körper, die anderen sind mit wellenförmigen Linien versehen, die ein Fell andeuten. Die dakischen Armbänder verraten uns sehr viel über die Hansa-Techniken jener Gemeinschaft, die im Orostiergebirge lebte. Interessant ist hierbei ein Vergleich mit dem hellenistischen, griechischen Schmuck, den die Daker ebenfalls nutzten. Solcher Schmuck wurde in relativ großer Zahl in dakischen Siedlungen gefunden, ein Resultat der Kontakte zu den griechischen Städten an der Schwarzmeerküste. Diese griechischen Stücke bestehen jedoch meist aus dünnem Goldblech, das mit den für die damalige Zeit typischen Motiven getrieben wurde. Die Machart unserer Armbänder hingegen lässt darauf schließen, dass die dakischen Handwerker Schmiedetechniken anwandten. Die dakischen Armbänder sind innen nicht hohl. Sie bestehen aus massivem Gold und wurden durch eine beeindruckende Bearbeitungstechnik geformt. Die Technik ist absolut erstaunlich. Aus quaderförmigen Waren gelang es ihnen, diese Armbänder zu fertigen, die, wenn man sie abrollt und misst, Längen zwischen 1,70 und 2,88 Metern erreichen. Und die dicken Unterschiede zwischen dem Spiralbereich und den Enden sind minimal. Am Ende, nachdem sie diesen fast 2 Meter langen Schrank geformt hatten, platzierten sie die sogenannten Protomen, also die Endstücke. Sie gaben ihnen die Form von Drachenköpfen, verziert mit Palmetten sowie perfekt ausgeführten kleinen Punkten und Linien. Und erst ganz zum Schluss gaben sie dem Ganzen mit Hilfe eines Zylinders die eigentliche Spiralform des Armbands. Jenseits des goldenen Glanzes sind die dakischen Armbänder auch eine Lektion über die Verletzlichkeit unseres Kulturerbes. Heute macht das Nationale Geschichtsmuseum von Rumänien sie dem Publikum nicht nur in seinen Vitrinen wieder zugänglich, sondern präsentiert sie auch als digitale 3D-Modelle online.
Auf eine Reise in einer der faszinierendsten Regionen Rumäniens.
den UNESCO Geopark Țara Hatsegului im Südwesten Transsilvaniens im Kreis Hunedoara. Auf Deutsch wird die Region Hatziger Land oder Weintal genannt. Anna Maria Kononovic hat die Attraktionen der Region zusammengefasst. Im Studio begrüßt die Sorin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Im Hatziger Land erwartet die Besucher eine außergewöhnliche Zeitreise durch Millionen von Jahren Erdgeschichte. Von den ersten Gesteinen, die vor rund 600 Millionen Jahren entstanden sind, über das Urmeer Tethys und die geheimnisvolle Insel der Zwergdinosaurier bis hin zur Gegenwart. Jede Ecke dieses Geoparks erzählt ihre eigene Geschichte. Wer die Region erkundet, trifft auf sogenannte Geoparkhäuser und Dinostops, liebevoll gestaltete Stationen entlang von Wander- und Radwegen unter freiem Himmel. Diese thematischen Routen führen durch Landschaften, in denen Vergangenheit und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise miteinander verschmelzen. Ein idealer Ausgangspunkt für den Besuch ist das Geoparkhaus. Hier entfaltet sich die Geschichte unseres Planeten. Von der Entstehung der ersten Gesteine über die Zeit der Dinosaurier, die Bildung der umliegenden Gebirge Retezat, Shurano und Poiana Rusca sowie die letzte Eiszeit bis hin zu den ersten Menschen der dakischen und römischen Antike sowie dem Mittelalter mit seinen Burgen und steinernen Kirchen. Weiter geht es zum Haus der Vulkane, das daran erinnert, dass diese Gegend vor etwa 70 Millionen Jahren eine tropische Insel mit aktiven Vulkanen war. Kaum vorstellbar, wenn man die heutige Landschaft betrachtet. Im Haus der Traditionen lernen Besucher die Bräuche der lokalen Gemeinschaften kennen, während das Haus der Zwergdinosaurier spannende Einblicke in die Arbeit von Paläontologen bietet. Besonders charmant ist auch die Schule der Dinosaurier und Handwerker, ein ehemaliges Dorfschulgebäude, das heute als lebendiger Lernort dient. Hier finden Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen statt, etwa zum Färben von Wolle mit natürlichen Pflanzenfarben. Und der Geopark überrascht immer wieder mit neuen Entdeckungen. So berichtet der Geologe Zoltan Tsiki Sava von der Bukarester Universität, die den Park betreut, von einer der jüngsten Sensationen.
Este legată nu știu de zona Hatsegului, ci de semnificația mai largă a acestui animal. Pentru că noi am vorbit până acum de zona Hatsegului, care acum, spuneam, 70 de milioane de ani, era o zonă insulară. Dar nu era singura zonă.
Die vielleicht interessanteste Geschichte hängt nicht direkt mit der Hatzeg-Region zusammen, sondern mit der größeren Bedeutung dieses Tieres. Denn wir haben bisher über das Hatzeg-Gebiet gesprochen, das vor etwa 70 Millionen Jahren eine Insel war. Aber es war nicht die einzige Insel. Praktisch ganz Europa war damals ein riesiger Archipel, bestehend aus Inseln unterschiedlicher Größe, getrennt durch Meeresarme. Diese haben die Tiere voneinander isoliert, sodass sich auf jeder Insel eigene Dinosaurierarten entwickeln konnten. Deshalb haben wir zum Beispiel in Hatzeg viele Namen, die genau darauf hinweisen. Dinosaurier, die Transylvanicus oder Zalmoxis oder Transylvanosaurus heißen, und zeigen, dass es sich um Tiere handelt, die nur hier vorkamen. Und der neu entdeckte Dinosaurier, der den Namen Cryptohadros erhalten hat, was so viel bedeutet wie versteckter Entenschnabeldinosaurier, weil er über 100 Jahre lang unentdeckt geblieben ist, hat uns gezeigt, dass sein nächster Verwandter tatsächlich auf einer anderen Insel lebte. In einem Gebiet, das heute den Norden Italiens darstellt. Praktisch weist dieser neue Dinosaurier auf Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Dinosauriern aus der Hatzeg-Region und denen aus diesem Teil Italiens hin. Und wahrscheinlich auch zu einem Dinosaurier, der kürzlich in Bulgarien entdeckt wurde. Interessant ist zudem, dass ungefähr zur gleichen Zeit, aber etwas später, Entenschnabeldinosaurier auch im westlichen Europa auftauchen, in Spanien und Frankreich, ebenfalls in einer Inselregion. Diese scheinen jedoch eine völlig andere Art gewesen zu sein.
Interessant ist, dass in aproximativ același timp, puțin mai târziu, dinozauri cu cioc de rață apar și în partea vestică a Europei, în Spania, în Franța, într-o altă zonă insulară, dar aceea poate să fie total diferit.
deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören. Oh,